Wie findet man seinen Weg zwischen persönlicher Freiheit und dem Ruf Gottes? Im 1. Korintherbrief, Kapitel 7 bis 9, führt Paulus uns in drei große Themen ein: Berufung, Freiheit und Hingabe. Er zeigt, dass jeder Zustand, Ehe, Ledigkeit, Beruf, Herkunft, von Gott getragen sein kann. Doch wahre Freiheit bedeutet nicht, alles zu dürfen, sondern alles Christus unterzuordnen. Am Ende steht ein Ruf zur Hingabe. Mach dein Leben zum Zeugnis. Willkommen zur Bibel in einem Jahr. Ich bin Sam und heute erkennen wir, was es heißt, im Alltag Gottes Ruf treu zu folgen, in Beziehungen, Entscheidungen und im eigenen Herzen. 25 gehen wir gemeinsam einmal komplett durch die Bibel, Tag für Tag ein kleines Stück näher zu Gott und näher zueinander. Die Essenz für heute: Gott ruft dich nicht in Perfektion, sondern in deinem jetzigen Leben. Und wahre Freiheit entsteht dort, wo Christus das Zentrum ist. Ich habe oft gemerkt, Gott ruft nicht in eine idealisierte Zukunft. Er ruft hier und jetzt. Nicht erst, wenn alles sortiert ist, sondern mitten in unserer Realität. Und Freiheit? Sie ist echt, wenn sie nicht auf "Ich darf", sondern auf "Ich diene" gründet. Das verändert alles. Heiliger Geist, lehre uns, unsere Berufung zu leben, ohne Angst, ohne Vergleich, ohne Selbstzweifel. Zeige uns, wie wir unsere Freiheit für das Gute gebrauchen und unser Leben zu einem Zeugnis deiner Liebe machen können. Amen. Und so öffnen wir wieder den 1. Korintherbrief, Kapitel 7 und weiter geht's. Worten des Apostels auf Anfragen des Gemeindebriefes. Auf die Anfragen in eurem Briefe aber: Ein Mann tut gut, kein Weib zu berühren. Aber um der Unzucht Sünden willen mag jeder eine Ehefrau und jede ihren Ehemann haben. Der Mann leistet seiner Frau die schuldige Ehepflicht, ebenso auch die Frau ihrem Manne. Die Frau hat nicht über ihren Leib zu verfügen, sondern ihr Mann. Gleicherweise besitzt aber auch der Mann keine Verfügungsrechte über seinen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, höchstens aufgrund beiderseitigem Einverständnisses für eine Zeit, um euch dem Gebet zu widmen, aber dann wieder zusammenzukommen, damit der Satan euch nicht infolge eurer Unenthaltsamkeit in Versuchung führe. Übrigens spreche ich dies nur als ein Zugeständnis aus, nicht als ein Gebot. Ich möchte freilich wünschen, dass alle Menschen so wären wie ich, doch jeder hat hierin eine besondere Gabe von Gott. Der eine so, der andere anders. Vom Verhalten der Ledigen und von Scheidung christlicher Ehen. Den Unverheirateten aber und den Witwen sage ich: Sie tun gut, wenn sie so bleiben, wie auch ich es bin. Können sie aber nicht enthaltsam leben, so mögen sie heiraten. Denn in der Ehe leben ist besser als entflammt sein. Den Verheirateten aber gebiete ich: Nein, nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich von ihrem Manne nicht scheiden soll. Hat sie sich aber doch geschieden, so soll sie unverheiratet bleiben oder sich mit ihrem Mann wieder versöhnen. Und ebenso soll auch der Mann seine Frau nicht entlassen. Verhalten in der Mischehe. Den Übrigen aber sage ich von mir aus, nicht der Herr. Wenn ein Bruder eine Ungläubige zur Frau hat und diese einverstanden ist, mit ihm weiterzuleben, so soll er sie nicht entlassen. Ebenso, wenn eine Frau einen ungläubigen Mann hat und dieser einverstanden ist, mit ihr weiterzuleben, so soll sie ihren Mann nicht entlassen. Denn der ungläubige Mann ist durch seine Frau geweiht und die ungläubige Frau ist durch den Bruder geweiht. Sonst wären ja auch eure Kinder unrein und sie sind doch in Wirklichkeit geweiht. Wenn jedoch der ungläubige Teil durchaus die Trennung will, so mag er sich trennen. In solchen Fällen ist der Bruder oder die Schwester nicht sklavisch gebunden. Vielmehr hat Gott uns zu einem Leben in Frieden berufen. Denn wie kannst du, o Frau, wissen, ob du deinen Mann wirklich retten wirst? Oder wie kannst du, o Mann, wissen, ob du deine Frau wirklich retten wirst? Nur wie der Herr einem jeden sein Los zugeteilt, wie Gott einen jeden berufen hat, so lebe er weiter. Diese Vorschrift gebe ich in allen Gemeinden. Ist jemand als Beschnittener berufen worden, so suche er, seine Beschneidung nicht rückgängig zu machen. Und wer als Unbeschnittener berufen worden ist, lasse sich nicht beschneiden. Die Beschneidung hat keinen Wert und auch das Unbeschnittensein hat keinen Wert, sondern nur die Beobachtung der Gebote Gottes. Jeder bleibe in dem Stande, in dem er berufen worden ist. Bist du als Sklave berufen worden? Lass dich's nicht anfechten, Nein, selbst wenn du frei werden kannst, so bleibe nur umso lieber dabei. Denn der im Herrn berufene Sklave ist ein Freigelassener des Herrn und ebenso ist der Freie nach seiner Berufung ein Sklave Christi. Ihr seid teuer erkauft worden, werdet nicht Knechte der Menschen. Ein jeder, liebe Brüder, möge in dem Stande, in dem er berufen worden ist, bei Gott verbleiben. In Betreff der Mädchen aber habe ich kein Gebot des Herrn, spreche aber meine eigene Ansicht aus als einer, der Barmherzigkeit vom Herrn erfahren hat, sodass ich Vertrauen verdiene. Ich halte also dafür, dass dieser Stand empfehlenswert ist, wegen der gegenwärtigen schweren Zeitlage, dass ein jeder gut tut, so zu bleiben. Bist du an eine Gattin gebunden, so suche keine Lösung des Verhältnisses. Bist du ledig, so suche keine Gattin. Doch hast du, wenn du heiratest, damit keine Sünde begangen, und auch ein Mädchen sündigt nicht, wenn es sich verheiratet. Freilich, Not im äußeren Leben werden die Betreffenden haben, und ich möchte euch doch davon verschont sehen. Das aber sage ich euch, liebe Brüder, die Frist ist nur noch kurz bemessen. Künftighin müssen auch die, welche eine Frau haben, sich so verhalten, als hätten sie keine. Ebenso die Weinenden, als weinten sie nicht. Die Fröhlichen, als wären sie nicht fröhlich, die Kaufenden, als ob sie nicht behielten. Und die mit der Welt Verkehrenden, als hätten sie nichts mit ihr zu schaffen. Denn die Welt in ihrer jetzigen Gestalt geht dem Untergang entgegen. Da möchte ich nun wünschen, dass ihr frei von Sorgen bliebet. Der Unverheiratete ist um die Sache des Herrn besorgt, er möchte dem Herrn gefallen. Der Verheiratete dagegen sorgt sich um die Dinge der Welt, er möchte seiner Frau gefallen. So ist er geteilten Herzens. Ebenso richtet die Frau, die keinen Mann mehr hat, und die Jungfrau ihre Sorgen auf die Sache des Herrn. Sie möchten an Leib und Geist heilig sein. Die verheiratete Frau dagegen sorgt sich um die Dinge der Welt. Sie möchte ihrem Mann gefallen. Diesen Rat gebe ich euch, aber zu euren eigenen Besten. Nicht um euch eine Schlinge um den Hals zu legen, sondern zur Förderung guter Sitte und zu treuem Festhalten am Herrn. Meint jedoch jemand, an seiner unverheirateten Tochter nicht recht zu handeln, falls sie die Jahre ihrer Jugendblüte überschreite, und liegt demnach ein Anlass vor, so tue er, was er will. Er versündigt sich nicht, sie mögen sich heiraten. Wer dagegen in seinem Herzen fest geworden ist und sich in keiner Zwangslage befindet, sondern freier Herr über seinen Willen ist und sich fest vorgenommen hat, seine jungfräuliche Tochter unverheiratet zu lassen, der wird gut daran tun. Also, wer seine unverheiratete Tochter verheiratet, tut gut daran, und wer sie nicht verheiratet, wird noch besser tun. Eine Ehefrau ist so lange gebunden, als ihr Mann lebt. Wenn aber ihr Mann entschlafen ist, so steht es ihr frei, sich zu verheiraten. Mit wem sie will, nur geschehe es im Herrn. Glücklicher aber ist sie zu preisen, wenn sie so bleibt. Das ist meine Ansicht, und ich denke doch auch, den Geist Gottes zu besitzen. Die Erkenntnis für sich allein steht an Wert hinter der Liebe zurück. Was sodann das Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass wir allesamt im Besitz der Erkenntnis sind. Ja, aber die Erkenntnis macht dünkelhaft, die Liebe dagegen erbaut. Wer sich auf seine Erkenntnis etwas einbildet, der hat noch nicht so erkannt, wie man erkennen muss. Wer dagegen Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Nicht jedermann ist im Besitz der vollkommenen Erkenntnis. Was nun den Genuss des Götzenopferfleisches betrifft, so wissen wir, dass es keinen Götzen in der Welt gibt und dass es keinen Gott gibt als den einen. Denn mag es auch sogenannte Götter, sei es im Himmel oder auf der Erde geben, es gibt ja viele solche Götter und viele Herren, so gibt es doch für uns nur einen Gott, nämlich den Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm und nur einen Herrn, nämlich Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Ja, aber es besitzen nicht alle solche Erkenntnis. Vielmehr gibt es manche, die infolge ihrer Gewöhnung an den Götzendienst noch als ein dem Götzen geweihtes Opfer essen. Und so wird ihr Gewissen, schwach wie es ist, dadurch befleckt. Für den Gebrauch christlicher Freiheit ist liebevolle Rücksichtnahme auf die Schwachen maßgebend. Speise wird für unsere Stellung zu Gott nicht maßgebend sein. Essen wir nicht, so haben wir dadurch keinen Nachteil. Und essen wir, so haben wir dadurch keinen Vorteil. Ja, aber seht wohl zu, dass diese eure Freiheit für die Schwachen nicht zu einem Anstoß werde. Denn wenn jemand dich mit deiner Erkenntnis in einem Götzentempel am Mahl teilnehmen sieht, muss da nicht sein Gewissen, wenn er schwach ist, dazu erbaut werden, das Götzenopferfleisch zu essen? So wird dann der Schwache durch deine Erkenntnis ins Verderben gebracht, der Bruder, um dessen Willen Christus gestorben ist. Wenn ihr euch aber auf diese Weise an den Brüdern versündigt und ihr schwaches Gewissen misshandelt, so versündigt ihr euch an Christus. Darum, wenn Speise meinen Bruder zum Anstoß wird, so will ich in Ewigkeit kein Fleisch genießen, um meinen Bruder kein Ärgernis zu bereiten. Darlegung und Begründung der dem Paulus als einem Apostel zustehenden Rechte. Bin ich nicht ein Freier? Bin ich nicht ein Apostel? Habe ich nicht unseren Herrn Jesus Christus gesehen? Seid ihr nicht mein Werk im Herrn? Mag ich für andere kein Apostel sein, so bin ich es doch sicherlich für euch. Denn das Siegel für mein Apostelamt seid ihr im Herrn. Das ist meine Rechtfertigung, denen gegenüber, die über mich zu Gericht sitzen. Haben wir etwa nicht das Recht, Essen und Trinken zu beanspruchen? Haben wir nicht das Recht, eine Schwester als Ehefrau bei uns zu haben, wie die übrigen Aposteln und die Brüder des Herrn und Kephas? Oder sind wir allein, ich und Barnabas, nicht berechtigt, die Handarbeit zu unterlassen? Wer leistet jemals Kriegsdienste für eigenen Sold? Wer legt einen Weinberg an, ohne von dessen Früchten zu essen? Oder wer hütet eine Herde, ohne von der Milch der Herde zu genießen? Behaupte ich dies etwa als einen bloß von Menschen aufgestellten Grundsatz? Oder enthält nicht das Gesetz dieselbe Verordnung? Im mosaischen Gesetz steht ja doch geschrieben, du sollst einen Ochsen, der zu dreschen hat, das Maul nicht verbinden. Ist es Gott etwa, um die Ochsen zu tun? Oder gehen seine Worte nicht ohne allen Zweifel auf uns? Ja, um unsertwillen steht geschrieben, dass der Pflüger auf Hoffnung hin pflügen und der Drescher in der Hoffnung auf Mitgenuss arbeiten soll. Wenn wir vor euch das Geistliche ausgesät haben, ist es da etwas Absonderliches, wenn wir von euch das Irdische ernten? Wenn andere an dem Verfügungsrecht über euch Anteil haben, sind wir dann nicht in noch höherer Gnade dazu berechtigt? Aber wir haben von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht, sondern ertragen lieber alles, um nur der Heilsbotschaft Christi kein Hindernis in den Weg zu legen. Darlegung der Gründe, weshalb Paulus auf seine Rechte verzichtet. Wisst ihr nicht, dass die, welche den Tempeldienst verrichten, von den Einkünften des Tempels ihren Unterhalt haben? Dass die, welche beständig am Opferaltar tätig sind, ihren Anteil vom Altar erhalten? Ebenso hat auch der Herr über die Verkündiger der Heilsbotschaft die Anordnung getroffen, dass sie von der Heilsverkündigung leben sollen. Ich aber habe von keinem dieser Rechte für mich Gebrauch gemacht. Und ich schreibe euch dieses auch nicht deshalb, damit es fortan mit mir so gehalten werde. Denn lieber wollte ich sterben, als nein, meinen Ruhm soll mir niemand zunichte machen. Denn wenn ich die Heilsbotschaft verkündige, so habe ich daran keinen Grund zum Rühmen. Denn ich stehe dabei unter einem Zwang. Ein Wehe träfe mich ja, wenn ich die Heilsbotschaft nicht verkündigte. Denn nur wenn ich dies aus freiem Entschluss tue, habe ich Lohn. Wenn ich es aber unfreiwillig tue, so ist es nur ein Haushalteramt, mit dem ich betraut bin. Worin besteht demnach mein Lohn? Darin, dass ich als Verkündiger der Heilsbotschaft diese unentgeltlich darbiete, sodass ich von meinem Recht bei der Verkündigung der Heilsbotschaft keinen Gebrauch mache. Paulus, obwohl äußerlich völlig frei, ist dennoch ein Knecht aller Menschen. Denn obwohl ich von allen Menschen unabhängig bin, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht, um die Mehrzahl von ihnen zu gewinnen. So bin ich denn für die Juden zu einem Juden geworden, um Juden zu gewinnen, für die Gesetzesleute zu einem Mann des Gesetzes, obgleich ich selbst nicht unter dem Gesetz stehe, die Gesetzesleute zu gewinnen, für die, die das Gesetz nicht haben, zu einem Manne, der ohne das Gesetz lebt, obgleich ich nicht ohne Gesetz lebe, vielmehr dem Gesetz Christi unterworfen bin, um die, welche das Gesetz nicht haben, zu gewinnen. Für die Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, um die Schwachen zu gewinnen. Kurz, für alle bin ich alles geworden, um auf jeden Fall einige zu retten. Alles aber tue ich der Heilsbotschaft willen, damit auch ich Anteil an ihr erlange. Der Apostel als Wettkämpfer um den himmlischen Siegespreis. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, dass aber nur einer den Siegespreis erhält? Lauft ihr nun in der Weise, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligen will, legt sich Enthaltsamkeit in allen Beziehungen auf. Jene einen vergänglichen Kranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. So laufe ich denn nicht ziellos und treibe den Faustkampf so, dass ich keine Lufthiebe führe, sondern ich zerschlage meinen Leib und mache ihn mir dienstbar, um nicht, nachdem ich als Herold andere zum Kampf aufgerufen habe, mich selbst als untüchtig zu erweisen. Herr, du rufst uns so, wie wir sind, und du führst uns weiter, als wir denken können. Lehre uns, unsere Freiheit mit Liebe zu füllen und unser Leben dir hinzugeben, Schritt für Schritt. Mach uns wachsam, treu und bereit, für dich zu laufen. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wähle heute eine kleine Freiheit, auf die du bewusst verzichtest. Nicht aus Zwang, sondern um jemanden anderen zu dienen oder Gott Raum zu geben. Ein kleiner Verzicht kann große Klarheit schenken. Bis morgen und vergiss nicht, wahre Freiheit besteht nicht darin, alles zu dürfen, sondern darin, das Richtige zu wählen.